Hallo, grüß euch. Ah, ich habe hier mein Espresso.
Genau, perfekt. Super. Genauso wie sich's gehört. So.
Gerhard Berger, herzlichen Dank, dass Sie uns im Wiener Riesenrad beehren. Was für eine Verbindung haben Sie denn zu Wien oder zum Wiener Riesenrad?
Tatsächlich eines zum Wiener Riesenrad. Ich war mit meinen Kindern einmal da und habe das schon einmal genossen und habe mir da zum Beispiel den Prater angeschaut und da gibt es das Wachsmuseum. Das haben dann meine Kinder ganz lustig gefunden, dass sie mich da drinnen gefunden haben. Also ich stehe da auch irgendwo als Wachs drinnen und ja, es hat einfach wirklich österreichische Wiener Tradition.
Dann, Gerhard, würde ich sagen, gehen wir in Medias Res und starten mit dem, womit wir im Riesenrad immer starten, und zwar mit den drei Dingen, die Sie uns mitgebracht haben. Die passen normalerweise in einen wunderschönen Koffer, aber bei Ihnen ist sich das nicht ausgegangen. Was haben Sie uns denn Schönes mitgebracht?
Ja, ist ein bisschen größer ausgefallen, aber ich habe eh überlegt, aber da habe ich mir gedacht, was ist denn eigentlich sehr wertvoll für mich? Dann muss ich sagen, ist das war so mein erster wichtiger Sieg 1981, dazu mal Zeltweg, heute Red Bull Ring. Das war ein Formel-1-Rennen und im Rahmen dieses Formel-1-Rennen hat es den Alfa-Sud Europameisterschaftspokal gegeben und den habe ich gewonnen an dem Tag. Und das war so mein erster großer internationaler Erfolg. Und darum liegt mir schon noch ein bisschen im Herzen.
Sehr gut. Und dann gibt es auch noch eine zweite Trophäe, die Sie mitgebracht haben. Die holen wir auch gleich.
Ja, vielleicht habe ich da dazwischen drinnen. Bis zur zweiten gibt es dann einen Helm. Das war der Moment, wo ich ganz knapp mein Leben nicht verloren habe. Sonst würde man heute nicht da sitzen. Das war mein Imola-Unfall. Und die meisten oder viele können sich erinnern, es hat ziemlich gebrannt. Und ich bin da in den Flammen gesessen oder war bewusstlos. Und man sieht schon, der Helm hat schon ein bisschen angefangen, weich zu werden. Also da war nicht mehr viel Zeit, aber die Marshals haben gut gearbeitet, haben mich da rausgeholt. Also wie gesagt, das ist natürlich schon ein Moment gewesen, der ganz, ganz knapp war. Und daher steht er bei mir auch an einem wichtigen Platz zu Hause und schauen wir ihn immer wieder mal ein bisschen zwischendurch wieder einmal an.
Und eine Trophäe haben Sie noch mitgebracht?
Ja, dann habe ich, was halt schon auch noch mal wichtig ist meine letzte Trophäe, Hockenheim-Sieg 1997. Halt einfach der Abschluss einer langen Karriere. Und im letzten Jahr noch einmal einen Sieg einzufahren, ist für jeden Sportler wichtig. Ja, das ist schon sehr wertvoll für mich.
Gehen wir vom Ende vielleicht noch einmal ganz zurück zum Anfang. Ihr Start in die Formel 1 war kein ganz typischer. Was würden Sie denn sagen, waren so die ausschlaggebenden Momente oder Personen in Ihrem Leben, dass Sie es in die Formel 1 geschafft haben?
Also zuerst einmal muss ich sagen, ich war irgendwie so ein Straßenkrötter, der gerne schnell mit Autos, aber auch Motorrädern gefahren ist. Das Ganze hat sich meistens auf der Straße abgespielt oder in Feldwegen. Das Ganze hat sich abgespielt mit nicht angemeldeten Fahrzeugen, ohne Führerschein und so. Das hat zu der Zeit alles noch gegangen, waren maximal Kavaliersdelikte. Und daher habe ich da in meiner Kindheit eine wunderschöne Kindheit genossen und habe mich eigentlich schon immer den ganzen Tag damit beschäftigt, wie ich irgendwelche Geräte am Limit bewegen kann. Hab dann eine Möglichkeit gehabt, bei einem Freund einmalig an meinen Rennen am Red Bull Ring zu fahren, am Österreichring. Dazu mal hat das Rennen gewonnen. Das Ganze war ein bisschen geheim. Also meine Eltern haben geglaubt, ich bin in der Berufsschule. Am Montag war aber die Zeitung voll, weil ich das Rennen gewonnen habe. Dann war ich wieder zu Hause stunk und dann habe ich wieder ein Jahr lang keine Rennstrecke gesehen. Aber 1981 war es dann soweit, ich habe mir einen Alfa Sud gekauft und habe den unfallbeschädigt gekauft und habe ihn hergerichtet und bin dann in die Alfa Sud Europameisterschaft eingestiegen. Und das war dann meine erste volle Saison 1981 und da kommt der Pokal her.
Entscheidende Personen in Ihrer Karriere, wenn Sie so ein paar aufzählen müssten oder könnten?
Ich bin Alfa Sud gefahren und habe da Spaß gehabt. Bin am Wochenende Motorrad gefahren, habe auch Spaß gehabt. Aber ich habe da keine klare Ambition in Richtung Profi-Rennsport gehabt. Trotzdem habe ich immer wieder Leute kennengelernt und habe auch immer wieder gezeigt, dass ich gut unterwegs bin, wie zum Beispiel da in diesem Rennen. Und es ist dann halt irgendwann so weit gekommen, dass ich dass dort einmal Alfa Romeo zu mir gesagt hat, sie unterstützen mich mit Motoren, ich soll doch mehr machen, ich soll doch vielleicht Formel 3 machen. Und ich habe aber kein Geld gehabt, bin dann ein bisschen deutscher Formel 3 Meisterschaft gefahren und da bin ich beim Rennen den Helmut Marko aufgefahren, der uns ja heute noch was sagt, also es ist jetzt, keine Ahnung, 45 Jahre her oder so in dem Dreh. Und der Helmut hat zu mir gesagt, was ich im nächsten Jahr mache. Ich habe gesagt, nichts mache ich, weil ich habe erstens kein Geld und zweitens, ja. Und der hat dann gesagt, komm zu mir nach Graz, ich schaue mal, ob ich was machen kann für die. Und das war so mein erster großer Start in die Karriere.
Ich möchte jetzt mit Ihnen gemeinsam auf einige wichtige Momente in Ihrer Formel-1-Karriere eingehen. Und ich habe Ihnen etwas mitgebracht, ein Highlight. Ich bringe sonst nicht so oft etwas mit, aber heute habe ich etwas mitgebracht. Können Sie sich erinnern, von wo dieses Ticket
ist? Was ist denn das? Championat Formula 1. Autodrom Mexiko.
Was
das
könnte
ist,
das sein?
Das ist wahrscheinlich ein Scheck von meinem Preisgeld von Mexiko. Den habe ich noch nie eingelöst. Danke.
Das ist das Ticket vom GP Mexiko, von dem ersten Formel-1-Sieg. Ja.
Habe ich noch nie gesehen.
Ja.
Wer hat sowas?
Ja, Menschen, die dort unterwegs waren.
Ja, super.
Wie war denn das damals, wie Sie den ersten Grand Prix gewonnen haben? Haben Sie das damals bewusst wahrgenommen, dass das jetzt wirklich ein Formel-1-Sieg ist?
Ja, bin da auf einmal am Podium gestanden, ganz droben und war irgendwie der Superstar und habe eigentlich gar nicht so richtig gewusst, wo das jetzt alles herkommt. Und ich kann mich noch an eines gut erinnern, in dem Moment hat mich der Keke Rosberg, der dort zumal ja Weltmeister war und so, die Seiten geholt und hat gesagt, du, freu dich ein bisschen, weil die Tage kommen sehr selten in der Formel 1. Und an das denke ich sehr oft, weil es ist wirklich so, außer die drei, vier Stars, die Seriensieger geworden sind, wie ein Schumacher, wie ein Hamilton, wie ein Senna, alle anderen, ist es so, dass so Siege eben nicht so häufig kommen und das ist wirklich etwas ganz Besonderes ist.
Ja, und etwas ganz Besonderes ist auch 1985 passiert. Ein enger Vertrauter von Ihnen, Didi Mateschitz, hat Ihnen damals ein Angebot gemacht, von dem heute viele träumen. Er hat Ihnen angeboten, der erste Red Bull-Athlet zu werden. Das Getränk war damals noch nicht mal auf dem Markt. Wie ist denn dieses Gespräch abgelaufen?
Ich freue mich immer wieder über das Glück, das mir immer wieder zugelaufen ist. Egal im Rennauto, bei Unfällen, aber auch außerhalb. Und das war auch so ein Thema. Der Didi Mateschitz ist zu einem Formel-1-Rennen gekommen, 1985, am Red Bull-Ring, hat sich vorgestellt, hat gesagt, er ist ein Fan von mir und er würde mich gerne sponsern. Und ich war dort einmal pleite, ich hab kein Geld mehr gehabt. Und wir waren uns sympathisch, wir sind dann auf ein Bier gegangen in den Enzinger Hof und er hat gesagt, er macht es, aber die Firma gibt es halt noch nicht. Und dann ist für mich schon wieder mal das erste Mal die Welt wieder untergegangen. Aber er hat gesagt, ich mache die Firma und wenn ich soweit bin, sage ich dir Bescheid und dann komme ich bei dir auf den Helm und dann gibt es dann eine Erfolgsstory und die kennen wir alle, die ist auch eingetreten und ich bin bis heute noch sehr eng mit Red Bull verbunden. Und es ist für mich ein toller Partner geworden aus dem Nichts, dazu mal aus 1985, aber nicht nur für mich, sondern für den gesamten österreichischen Motorsport, überhaupt für den Motorsport. Also was Red Bull in der Formel 1 im Motorsport bewegt hat, ist unglaublich, für die Österreicher sowieso. Und manchmal, wenn ich so schlafen gehe, denke ich halt auch dran, dass ich da im Ursprung dabei war und dass ich da auch eine kleine Rolle dabei gespielt habe.
Schauen wir weiter, 1988, da haben Sie als der Letzte, glaube ich sogar, Vertragsverhandlungen mit Enzo Ferrari noch geführt damals. Und diese Vertragsverhandlungen, die sind damals sehr besonders abgelaufen, sehr geheimnisvoll. Können Sie uns noch einmal nacherzählen, wie das damals war?
Es war nicht 88, sondern es war 86. Und ich habe Mitte der Saison nach dem Imola-Rennen, also vor Mexiko-Sieg, einen Anruf bekommen, dass Enzo Ferrari mir gern sehen würde und mit mir gern reden würde. Habe dann einen Termin ausgemacht und bin nach Maranello gefahren. Ich habe zu der Zeit von McLaren ein Angebot auf den Tisch gehabt, von Tyrrell ein Angebot auf den Tisch gehabt. Und das war ganz lustig, weil ich bin dann nach Maranello gefahren. Wir haben da irgendwo so einen Treffpunkt ausgemacht mit dem Management von Ferrari und es war an einer Tankstelle und bin dort dann gewesen und die haben mir in das andere Auto hinten auf eine Bank gelegt und der Decke drüber zugedeckt. Und so bin ich auf der Hinterbank liegend nicht wissend, wo wir die jetzt hinführen, ins Gelände von Ferrari gekommen. Ja, und da habe ich dann das erste Gespräch mit ihm geführt. Was sagen, ich bin dort der Tiroler Bursch, der vom Berg kommt und erst vor kurzem in die Formel 1 gekommen ist, sitzt bei Ferrari. Das war der Traum schlechthin. Ja. Und da hat mich auch kein McLaren mehr interessiert, obwohl ich gewusst habe, dass die besser performen in der Zeit. Aber ich war immer einer, der emotionell reagiert hat. Und dann habe ich auch gewusst, wenn ich den Platz kriege bei Ferrari, dann bin ich dort.
Ja, und jetzt kommen wir zum Jahr 88, in dem Enzo Ferrari dann gestorben ist. Und in dieser Saison hat McLaren dominiert. Von 16 Rennen 15 McLaren-Siege und ein Ferrari-Sieg von Ihnen, und der war ein ganz besonderer.
Ja, der war aus mehrerer Hinsicht besonders, weil einmal in Italien in Monza mit Ferrari zu gewinnen, ist immer was ganz Spezielles. Also Monaco zu gewinnen oder Monza zu gewinnen mit Ferrari ist speziell. Das andere Spezielle war ganz einfach, dass Enzo Ferrari 2 Wochen vorher, glaube ich, gestorben ist und das erste Rennen nach seinem Tod war. Und somit hat es natürlich für die Fans noch einmal ganz eine besondere Bedeutung gehabt. Und das dritte, so ein kleines Randthema, war halt auch noch, wie du richtig gesagt hast, ist in dieser Saison, sind alle Siege aufteilt worden zwischen den beiden McLaren-Fahrern. Und ich war 2 oder 3 Tage vor dem Rennen in Monza noch in der Fabrik, weil wir da neue Testfahrten gehabt haben. Und kann mich erinnern, das Management hat mich dann gefragt, was wir dieses Wochenende machen. Und haben erwartet, ich sage, das Beste, was da zu dem Moment gegangen ist, Dritter zu werden. Und ich habe gesagt, wir gewinnen. Und die haben dann darauf gesagt, wenn du gewinnst, kannst du das Auto haben. Sage ich, okay, machen wir. Und dann habe ich einmal das Rennen gewonnen und natürlich gleich den Ferrari auf dem Anhänger aufgeladen und mit nach Hause genommen.
Von Ferrari sind Sie zu McLaren gewechselt, damals gemeinsam im Team mit Ayrton Senna, ein Mann, mit dem sie eine ganz besondere Freundschaft auch verbunden hat, trotz des Konkurrenzkampfs, der ja auch da war. Was war denn diese besondere Verbindung zu Ayrton Senna?
Zuerst einmal, wir waren gleich alt. Wir haben uns ja auch schon nicht in der Formel 1 kennengelernt, sondern schon in der Formel 3 sind wir gegeneinander gefahren. Und dann sind wir in der Formel 1 einmal schon gleich ganz am Anfang härteste Konkurrenzen waren. Er im Lotus, ich im Ferrari. Wir waren dann so die zwei Stars, die jungen Stars, die nachkommen und haben es uns da immer wieder an der Rennstrecke richtig gegeben. Aber außerhalb der Rennstrecke haben wir immer Spaß gehabt miteinander. Wir sind miteinander Urlaub gefahren, wir sind miteinander auf dem Boot gewesen, haben uns eigentlich regelmäßig getroffen. Und das Ganze hat sich natürlich dann noch einmal intensiviert, wie wir dann zusammen im Team waren.
Und was war diese Verbindung zwischen Ihnen, die so besonders war? Weil wenn Menschen von Ihnen und von Ayrton Senna sprechen, dann spricht man da schon von einer ganz besonderen Freundschaft.
Ich glaub, es ist ein bisschen an mir gelegen, dass ich die Gabe habe oder gehabt habe, auch mit Konkurrenten ordentlich umzugehen. Ich habe immer im Kampf immer versucht, alles zu geben, aber wenn jemand besser war, dann habe ich auch eingestehen können, okay, der war besser, dann habe ich 2 Tage nachgedacht, was ich besser machen muss, um das nächste Mal vorne zu sein. Aber ich habe nie versucht, irgendwie mit Schmutz zu werfen oder irgendwie die Leistung vom anderen zu schmälern, wenn sie gut war. Und so war glaube ich, er dann richtig froh, dass er jemanden im Team gehabt hat, der auch mit seiner Überleistung zurechtkommen können hat.
Er ist 1994 beim schwarzen Wochenende in Imola ums Leben gekommen, nicht nur er, auch Roland Ratzenberger, ein tragisches Wochenende. Und Sie haben ihn dann als Freund, haben Sie seinen Sarg durch Sao Paulo getragen. Wie war denn das für Sie und wie hat auch dieses Wochenende Ihr Leben verändert?
Wir wissen einmal zuerst alle, dass wir gerade in dieser Zeit, heute ist es ja viel besser, in einem Sport waren, wo immer wieder Kollegen verunglückt sind. Mir fällt zuerst heute so richtig auf, wenn ich so alte Bücher anschaue und dann sehe, der ist nicht mehr da, der ist nicht mehr da. Also wenn sich das so über Jahre verteilt, dann ist der Impact erträglich. Aber wenn du es dann auf einmal wieder im Buch siehst, sagst du eigentlich unglaublich. Wie er dann in Imola verunglückt ist, ich war ja gerade hinter ihm, Schumacher und ich waren genau hinter ihm. Ich habe gesehen, wie er in die Betonmauer, wie der Aufprall in der Betonmauer, der eigentlich ein guter Winkel war, und ich habe so rübergeschaut und mir gedacht, na, das ist nicht schlimm, das ist okay. Und war dann eigentlich selbst überrascht, dass, dass die Folgen so schwer waren. Das war natürlich unheimlich traurig. Vor allem hat es ja schon am Freitag einen schweren Unfall gegeben mit Barrichello, dann am Samstag mit Ratzenberger, junger österreichischer Kollege. Also es war wahnsinnig tragisch, zwei Kollegen an einem Wochenende und zu verlieren. Aber noch einmal, wir haben halt immer gesagt, das ist Teil des Geschäftes. Und wenn man dabei stirbt, stirbt man bei dem, was man am liebsten macht.
Hat der Tod von Ayrton Senna oder auch Ihr Unfall damals ja in derselben Kurve, auch in Imola, irgendwas in Ihnen verändert? War da einmal ein Moment, wo Sie auch überlegt haben, ob Sie weitermachen sollen?
Ich habe meinen Unfall mehr oder weniger an der gleichen Stelle gehabt. Da, wo der Helm herkommt. Und da habe ich, nachdem wie ich da aus der Bewusstlosigkeit wieder munter geworden bin, solche Schmerzen gehabt, weil ich Verbrennungen gehabt habe und ich gesagt habe, nie mehr wieder steige ich in ein Auto ein. Das Ganze hat aber nur ein paar Stunden gedauert, bis ich die ersten Spritzen gehabt habe und die ersten Schmerzen los waren bin, habe ich wieder nachgedacht, wie ich wieder ins Auto komme. Also das hat sich in Grenzen gehalten. Nur ich war da im Krankenhaus und habe dann einen Anruf gekriegt vom Ayrton und der hat gesagt, du, wie geht's und so weiter. Und ich sage, ja, nein, alles okay, nur diese Mauer muss weg da in der Tamburella, weil irgendwann stirbt da drinnen einer. Und wir haben dann ausgemacht, beim nächsten Test schauen wir uns das an. Ein paar Wochen später war ein Test. Und wir sind beide aus den Autos ausgestiegen und sind beide zu Fuß in die Tamburella-Kurve gegangen und haben uns die Mauer angeschaut und haben über die Mauer drüber geschaut und haben gesehen, dahinter fließt der Fluss vorbei und du kannst die Mauer nicht wegtragen, sonst fliegst du in den Fluss. Und beide haben uns angeschaut und mit den Schüttern gezogen und gesagt, kann man eigentlich nichts machen. Ein paar Jahre später ist er genau an dieser Stelle, wo wir gestanden sind, verunglückt. Also die Story ist schon sehr tragisch, aber wir hätten beide, wir waren stark genug positioniert im Geschäft, dass wir beide im Kreuz gehabt hätten, zu sagen, ihr müsst die Strecke verändern an dieser Stelle. Aber da haben wir nicht genügend Disziplin draufgelegt.
210 Rennen sind Sie gefahren, 10 davon haben Sie gewonnen, Sie haben aber nie einen Weltmeistertitel geholt. Was würden Sie denn sagen, was war der Grund dafür, dass Sie nie einen Weltmeistertitel geholt haben?
Ich habe wahnsinnig viel Talent mitbekommen, geboren worden mit diesem Talent. Für dieses Talent habe ich nicht arbeiten müssen. Und das ist mir wahnsinnig zugute gekommen in diesem Weg in die Formel 1. Mir sind viele Sachen einfach in den Schoß gefallen und der Grund dafür waren einfach richtig gutes Naturtalent. Nur in der Formel 1 kommt man dann auch noch sehr weit mit diesem Talent. Nur dann die absolute Spitze, die Sennas, Rosbergs, Laudas, Piquets, die haben noch dazu wahnsinnig viel Fleiß, Disziplin aufgebracht und haben gelernt, sie ständig weiterzuentwickeln, kombiniert mit sehr viel Talent. Und da an dem Punkt ist bei mir dann ein bisschen schwächer geworden, weil ich bin halt gern auch einmal in die Bar gegangen, habe mein Bier getrunken, habe keinen Spaß gehabt, bin dann vielleicht auch einmal nicht schlafen gegangen und so weiter. Geschichten kennen wir zum Teil und die waren sicherlich nicht förderlich, um den letzten Erfolg zu feiern.
Sie waren für Ihre wilden Geschichten bekannt und ich habe da eine Geschichte gehört, und zwar, dass Sie einmal alle Zeitschriften aufgekauft haben, in deren Artikel über Sie stand. Was hat es denn mit dieser Geschichte auf sich?
Mit diesen Geschichten kann ich mich alle nicht mehr so richtig erinnern. Ja, es hat gerade so viele Sachen gegeben, aber mit den Zeitungen, ja, da kann ich mich erinnern, da war mal was. Ja.
Was waren da?
Ja, wir haben halt immer wieder Themen geliefert, wo wir dann auch in der Zeitung gestanden sind und wo halt gut war, wenn die Zeitung nicht alle gelesen haben. Ja.
Ich habe eine Überraschung für Sie mitgebracht. Ja. Noch eine?
Mhm. Bitte schön.
Servus Gerhard.
Oh.
40 Jahre.
Der alte Hummel. Uns
aktive Freundschaft. 40 Jahre auch Höhen und Tiefen, schwere Zeiten und schöne Zeiten. Schwere Zeit vor allem nach deinen Unfällen. Erinnere mich noch, wie dein Vater und ich im Krankenhaus neben dir gesessen waren und wir nicht gewusst haben, ob du jemals wieder in dein Rennauto steigen kannst. Aber großartige Zeiten, nach vor allem nach deinem letzten Sieg in der Formel 1 in Hockenheim. Pole Position in einem nicht unbedingten Siegauto und dann das Rennen zu gewinnen. Und das knapp eine Woche nach dem Tod deines Vaters. War ein bewegender Moment für mich. Und ich habe dazu mal in deinen Augen nach der Siegerehrung und über unserem Abendabend Training gesehen. Und das zeigt, dass man mit Leidenschaft, harter Arbeit, Durchsetzungsvermögen und Wille im Leben alles erreichen kann. Und du bist ein Vorbild sowohl für die jungen Menschen, aber auch für alle und in besonderem für mich.
Nett. Super.
Burkhard Hummel, Ihr langjähriger Begleiter, spricht da von Ihrem Sieg in Hockenheim, Ihrem letzten Sieg, von dem Sie auch diese wunderschöne Trophäe mitgebracht haben.
Wir haben ja auch die gleichen Ideen.
Wie ist es Ihnen denn da damals gegangen? Burkhard Hummel sagt, er hat Tränen in Ihren Augen gesehen. Das war kurz nach dem Tod Ihres Vaters, kurz nachdem Sie eben auch diese Operation hatten. Was war denn an diesem Sieg so besonders?
Die Umstände waren extrem schwierig, weil zuerst einmal, wir haben nicht unbedingt ein Siegerauto gehabt in dieser Saison. Das Auto war okay, aber wie gesagt, nicht unbedingt ein Siegerauto. Das Zweite war, ich habe eine Kieferhöhleninfektion gehabt, die dazu geführt hat, dass ich Operation braucht habe, war auf Antibiotika-Infusionen, also war gesundheitlich schwer angeschlagen und wollte gerade zum nächsten Grand Prix und genau wie der Grand Prix gewesen war, ist eben mein Vater verunglückt bei einem Flugzeugabsturz. Und dann ist dazu gekommen, dass das Team so ein bisschen den Glauben auch verloren gehabt hat und gesagt hat, naja, du bist ja nicht gesund und bleib zu Hause, wir machen das anders und so weiter. Und ich habe irgendwie so richtig gespürt, dass mich zwar jeder gern gesehen hat, jeder hat so ein bisschen ein Chinese Smile drauf, aber jeder hat sich eigentlich gedacht, was macht der da? Der ist erstens einmal körperlich nicht fit, hat gerade seinen Vater beerdigt, der sollte auch erst einmal später kommen. Aber das hat mir im Kopf so viel Motivation gegeben, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte es jetzt wissen. Und ich habe auch bei der Gelegenheit dann gleich beschlossen, das ist meine letzte Saison. Und dann war alles nur noch Kopfarbeit. Und heute muss ich sagen, das war für mich eines der Themen, wo ich gesagt habe, das stimmt. Man kann über seinen Kopf solche Stärke und solche Performance aus sich rausbekommen, wie ich es im Hockenheim gemacht habe. Weil ich hätte weder eigentlich mit dem Auto gewinnen können, noch war ich körperlich dazu, noch war ich der Zustand dazu. Und ich bin, wie gesagt, bin eingestiegen, wie der Burkhard sagt, bin Pole Position gefahren, dann bin ich die schnellste Runde gefahren im Rennen und dann habe ich das Rennen gewonnen. Und das war wirklich reine Kopfarbeit.
Was für eine Beziehung hatten Sie?
Der Unterschied war nur, der Senna hat seinen Kopf jedes Rennen so motivieren können, ihn nur vereinzelt.
Was für eine Beziehung hatten Sie zu Ihrem Vater?
Die Schmerzgrenze bei meinen Eltern, vor allem bei meinem Vater, war sehr hoch. Also ich habe eigentlich mehr oder weniger viel Akzeptanz für meine Blödsinn gehabt. Und dadurch habe ich immer zu meinem Elternhaus, immer zu meiner Mutter und zu meinem Vater ein sehr enges Verhältnis gehabt, obwohl natürlich, wenn man da so jung unterwegs ist als Rennfahrer, ich war ja nie zu Hause, ich war einmal in Japan, einmal in Mexiko, einmal da. Daher habe ich da natürlich einiges vermisst, aber ich habe schöne Kinder gehabt und eine sehr, sehr enge Beziehung zu meinen Eltern.
Und Sie haben heute auch einen Sohn. Wird Ihnen der nachfolgen? Erlauben Sie dem auch so viel, wie Ihr Vater es bei Ihnen getan hat?
Zuerst einmal muss ich sagen, ich habe 5 Kinder, davon 4 Töchter.
Und dann kam der Sohn.
Und dann kam und ganz zum Schluss noch der Sohn. Was der machen wird, weiß man nicht. Natürlich strahlt das ab und natürlich sitzt der am Motorrad und im Kart und so weiter. Aber ob daraus was wird, das kann man nicht sagen.
Sie sind heute nicht nur Unternehmer, sondern sind dem Rennsport treu geblieben. Sie sind Boss der DTM, haben die DTM in einer herausfordernden Zeit 2018 übernommen. Warum haben Sie diese Herausforderung denn für sich angenommen?
Ja, eigentlich wollte ich nach Österreich zurückziehen und eigentlich war das der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich werde jetzt den Motorsport noch einmal reduzieren. Habe zu der Zeit einige Themen am Tisch gehabt, in der Formel 1 weiterzumachen und habe gewusst, das mache ich sicher nicht, weil ich habe wieder kleine Kinder und ich kann nicht wieder das Aufwachsen der Kinder versäumen. Ich muss mehr da sein. Und dann hat sich das mit der DTM ergeben. Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt meine Erfahrung überhaupt nicht mehr einzubringen in den Motorsport ist auch ein bisschen schade. Motorsport weiterzumachen und in dem Fall in Europa ohne Flieger und ohne Jetlag und das Ganze halt nur 10-mal im Jahr statt 25-mal im Jahr, das könnte vielleicht doch was sein und so habe ich mich irgendwann einmal überreden lassen, für Audi, Mercedes und BMW die DTM zu managen.
Viele, viele Dinge, die Sie machen und die Sie managen. Wie viele Stunden hat denn der Tag von Gerhard Berger? Wie bringt man das alles unter einen Hut?
Früher habe ich das Leben genossen und habe alle Blödsinn gemacht und war habe ich auch viele Jahre auf dem Boot gelebt und bin gependelt zwischen Ibiza, Monaco und was immer. Und heute, muss ich sagen, ist die Arbeit bei mir im Fokus.
Was wünschen Sie sich für sich ganz persönlich, für Ihre eigene Zukunft, für die kommenden Jahre, nach allem, was Sie erlebt haben, nach allem, was wir heute besprochen haben?
Jetzt muss ich sagen, es ist zwar irgendwie abgedroschen, aber wenn man einmal 60 oder über 60 wäre, oder in dem Stadium, wo ich bin, ist es wirklich die Gesundheit, die es da wünscht. Da hoffe ich, dass ich noch einmal Glück habe in meinem Leben und lang verschont wird.
Das wünschen wir Ihnen natürlich auch. Gerhard Berger, herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei uns waren. Aber bevor die Sendung zu Ende ist, gibt es noch den Eintrag in unser Gästebuch der Riesen. Und dafür mache ich jetzt noch ein Foto von Ihnen. So, bitte einmal schön lächeln für mich. Geht's?
Ja.
So, und Sie tragen sich jetzt bitte hier einmal ein.
Ja, ohne Brille bin ich da jetzt auch gleich mal aufgeschmissen.
Was steht denn drinnen?
Herzlichen Dank für den guten Kaffee.
Herzlichen Dank, Gerhard
Bitte.
Berger.
Bitte.
Danke, dass Sie da waren. Ich hoffe, der Kaffee
Bitte.
Hat geschmeckt und der Ausblick
gemacht.
War schön.
Kaffee war gut, Ausblick war gut.
Bis bald.
War gut. Danke. Aussteigen machen wir, da mal jetzt nicht. Ja. Warten wir, bis wir drunter
sind. Sollen wir runterspringen?
Nein, vielleicht nicht.
Das wäre was für Sie,
ja,
oder? Adrenalinkick.
Ja, genau.